toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen. Ganz kurz, bevor es zur Folge mit Markus Theil geht. Wir haben eine Stunde gesprochen. Super, wie immer, auch sehr locker. Wir sind durch die Themen gesprungen, die gerade das Welttennis beschäftigen. Darauf könnt ihr euch freuen. Wollte ich noch mal ein bisschen was zu mir sagen und den vergangenen Wochen. Es war still seit den ATP Finals in Turin. Ich hatte ja ursprünglich geplant, dort jeden Tag eine Folge zu machen. Es war technisch gar nicht so leicht mit den Akkreditierungen, die ich dort hatte, auch die Stimmen einzubauen von den Pressekonferenzen. Aus einer positiven Sache wurde eine negative Sache. Ich hatte viel mehr Aufträge, als ich das für möglich gehalten hatte. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Das hatte auch damit zu tun mit dem Fall Peng Shuai. Könnt ihr euch vorstellen, dass man so einen Artikel mit Recherche nicht einfach mal so in 2 Stunden runterschreibt, vielleicht wie einen normalen Zwerftext, den ich schon oft geschrieben habe, und das wurde dann ausufernd. Ich hatte einfach nicht mehr die Kapazität, so zu liefern, wie ich das wollte, und irgendwann kommt man halt auch an seine Grenzen, und statt dann einfach zu sagen, es geht nicht mehr, Leute, ich muss das hier beenden, habe ich euch halt immer vertröstet. Das war die falsche Taktik, und ich bin dann in so eine Spirale gekommen, die auch mental sehr anstrengend war, so dass man praktisch nie abschalten kann. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich werde daraus auch lernen. Ich werde vielleicht für Australien genau da mal vielleicht auch was zu sagen. Ich habe mein Visum für Australien. Die On-Site-Akkreditierung sieht auch ganz gut aus. Ich werde wahrscheinlich nach Australien reisen. Und ich habe sehr viele Auftraggeber, beziehungsweise ich bin gerade in Verhandlungen, und ich werde mir ganz genau überlegen, wie wir das mit dem Podcast machen. Auch mit der Zeitverschiebung etc. Und lieber etwas weniger und dafür dann auch, dass es läuft. Danke, dass fast alle treu geblieben sind. Ich kann es auch total verstehen, dass 3, 4 gekündigt haben. Wenn man nicht einhält, was man verspricht, das ist auch irgendwie gerechtfertigt. Umso mehr kann ich es wertschätzen, dass ihr da geblieben seid, weil ich ja sonst auch immer versuche zu liefern. Und ich bin irgendwie auch an meine mentalen Grenzen gekommen. Und nach 10 Tagen Turin fliegt man dann nach Hause. Ich habe in der Nacht von nach dem Sieg von 9:30 abends bis 9:30 morgens durchgeschrieben. 5 Texte für 5 verschiedene Medien. Hatte eine halbe Stunde mein Airbnb aufzuräumen und zum Flughafen abzudüsen. Hab am Flughafen nochmal einen Text geschrieben. Und dann fällt man halt einfach in ein Loch rein. Und aus dem Loch, kann ich euch ganz ehrlich sagen, kommt man auch nicht so leicht raus irgendwie. Und dann war es auch schwer, neue Gesprächspartner so kurz vor Weihnachten zu bekommen, die gerade alle im Urlaub sind und jetzt wieder Off-Season, beziehungsweise die Vorbereitung machen. Es war schwer und genau, jetzt ist aber alles wieder in geordneten Bahnen. Ich hatte ja auch angedeutet, es war ein bisschen mit Corona schwierig im Umfeld. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Folge mit Markus Theil. Ich bin dran, nächste Woche Jan de Witt zu bekommen. Es ist immer noch nicht spruchreif. Der ist gerade on a trial mit Andy Murray. Darüber haben wir uns jetzt im Podcast auch unterhalten. Und falls es mit Jan de Witt nicht klappt, werde ich mich trotzdem vor Weihnachten nochmal melden und dann zwischen den Jahren Pause machen und dann ab Januar wieder, wie ihr das gewohnt seid, wöchentlich mit neuen Folgen. Falls ihr noch Geschenke braucht, ich habe hier versandbereit Advantage-Gutscheine, monatlich, quartalsmäßig, halbjährlich oder sogar jährlich, die ich euch zuschicken kann, 5 € im Monat wert plus die, ich weiß gar nicht wie viel es sind, 60 Cent glaube ich Steuern, die man bei Patreon zahlt. Falls ihr jemanden in eurem Umfeld habt, den ihr tennismäßig beschenken wollt, meldet euch einfach über alle Kanäle, schreibt mir eine Mail über Instagram oder wo auch immer, und ich werde euch antworten und der Versand geht auf mich. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer Stunde mit Markus Theil und meiner Wenigkeit. Bis nächste Woche. Herzlich willkommen, liebe Advantage-HörerInnen. Es ist eine Zeit her, alle Details, aber was so in den letzten Wochen war, warum es ein bisschen gedauert hat, gibt's im Vorwort. Das habt ihr also schon gehört, falls ihr geskippt habt und nochmal ein paar Details haben wollt, könnt ihr einfach nochmal auf
0.00 zurückscrollen, da gibt es ein paar Infos. Und ich konzentriere mich jetzt sofort auf meinen Gast, der auch vor kurzem schon zu Besuch war. Oder mittlerweile ist es auch wieder 2 Monate her. Aber so lange ist es nicht her. Und da haben wir über sein Leben als Kommentator und vieles mehr gesprochen. Heute werden wir uns ein bisschen aufs aktuelle Geschehen, auf die Vorbereitung, auf die neue Saison und was gerade so für Personalien diskutiert werden in der Tenniswelt, konzentrieren. Hallo Markus Theil, grüße dich.
Ja, hallo Jannik, Servus.
Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
Gerne.
Es war mir sehr wichtig, dass ich das nicht alleine machen muss, sondern noch auch Expertise an meiner Seite habe und auch nochmal eine andere Perspektive. Oder vielleicht haben wir auch oft dieselbe Perspektive, aber das werden wir gleich rausfinden. Wir nehmen, liebe HörerInnen, auf am Samstagmittag und gestern Abend hast du noch Fußball kommentiert und ich habe jetzt mal bewusst Fußball gesagt und nicht Frauenfußball. Da gibt es ja auch schon alleine eine Diskussion darüber, wie man das bezeichnen soll. Man sagt ja eigentlich auch nicht Frauentennis und obwohl wir sagen eigentlich auch oft Damentennis, ne? Eigentlich ist es ja doch so, habe ich
Ja,
gerade gemerkt, während ich
richtig.
rede. Ja, aber du hast
Ja.
gestern Köln gegen Essen kommentiert, wenn ich richtig informiert bin. Und ich habe vorgestern ein bisschen verfolgt, Champions League Wolfsburg gegen Chelsea. Da ging es ja ums Weiterkommen in dieser Todesgruppe, auch noch mit Juventus. Und die Wolfsburgerinnen haben es geschafft. Das war, muss ich ehrlich auch mal gestehen, das erste Mal seit langem, dass ich Frauenfußball verfolgt habe. Du machst das ja alleine schon aus beruflicher Natur sehr, sehr regelmäßig. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, in welcher Form du dazu gekommen bist, zu der Verantwortung, Damenfußball
Klar.
regelmäßig machen zu dürfen?
Ja, natürlich, Janik. Das war schon viele Jahre her. Also das Jahr ist jetzt nicht mehr so genau präsent, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war 2014, dass wir bei Eurosport zum ersten Mal Frauenfußball in der Bundesliga übertragen wollten. Und das ging dann auch erst zum Frühjahr los. Also das war jetzt nicht zum Saisonstart, sondern mitten rein in die Saison. Und dann gab es ein Testlauf mit einem Spiel und da wurde ich auserkoren, das zu kommentieren. Das war FC Bayern gegen Turbine Potsdam mit Julia Simic, die ja jetzt auch mittlerweile ganz häufig co-kommentiert als Co-Kommentatorin. Die hatte damals eine schwere Knieverletzung, war bei Bayern unter Vertrag und wechselte dann im Jahr darauf zur Turbine Potsdam. Also es war ein ganz guter Zufall. Und da haben wir das kommentiert in Aschheim draußen auf einem hohen Turm, der extra gebaut wurde. Also der FC Bayern hat damals die Frauen noch in Aschheim trainieren und spielen lassen. Da war vom Campus noch lang keine Rede. Und nur später hat man dann das Grünwalder Stadion für Topspiele genommen. Aber Aschheim war eigentlich die Heimat der FC Bayern Frauen. Also so kam ich zum Frauenfußball in der Bundesliga. Wir hatten davor schon Juniorenspiele der Nationalmannschaften der weiblichen, wo ich auch immer wieder eingesetzt worden bin. So kam das, genau.
Bereitest du dich eigentlich exakt genauso auf ein Frauenfußballspiel vor wie auf ein Herrenfußballspiel? Gibt es da Unterschiede? Also jetzt nicht, dass du dich weniger vorbereitest, ist mir klar, dass du dich genauso gut vorbereitest, aber also inhaltliche Unterschiede irgendwie?
Naja, die Kommunikationskanäle und die Plattformen, auf denen man sich informiert, sind ja doch grundlegend unterschiedlich. Also als wir bei Eurosport die Bundesliga-Rechte hatten, habe ich ja auch jede Woche dort die Bundesliga-Highlight-Sendung gemacht mit 4, 5 Kollegen Samstag, Sonntag. Und das ist natürlich ganz anderes. Da die Medien berichten ganz anders über die Spiele. Man weiß natürlich auch von Haus aus mehr als sportinteressierter Mensch. Und im Frauenfußball ist es leider so, dass es in Deutschland nur eine seriöse Website gibt, die nenne ich jetzt auch gerne mal mit Soccer Donna, die sich intensiv mit Frauenfußball auseinandersetzt. Wenn du jetzt den Kicker anschaust, da ist Frauenfußball wirklich, ich glaube, in der Fußballsektion Kategorie Nummer 10 oder so.
Da gibt es auch oft Kritik. Also da sind wir jetzt gleich wieder bei Twitter-Bubble und so, aber ich habe ja auch letztes Jahr diese große Recherche gemacht über Sexismus im Fußball allgemein und sexualisierte Gewalt. Und seitdem habe ich auch so sozusagen da meine Blase erweitert und folge vielen tollen Frauen, die sich auch für Fußball interessieren und auch dort das gut einfach den Nährboden setzen, um da mehr Infos zu geben. Und auch Früv gibt es ja diesen Frauenfußball-Podcast, also Frauen, die sich über Fußball allgemein immer wieder toll äußern. Und da ist mir das auch nochmal bewusst geworden, dass permanent Kritik geübt wird, zum Beispiel wenn man auf kicker.de geht, dass das halt einfach unterrepräsentiert wird, beziehungsweise oft halt auch unter der dritten Liga bei den Herren noch läuft, etc. Und dass man ewig runterscrollen muss, um überhaupt Infos zu bekommen, das natürlich auch ein grundlegendes Problem ist, ne?
Absolut richtig, genau. Und die Podcasts, die du ansprichst, die sind ja sehr interessant. Also da gibt es ja jetzt mittlerweile wirklich einige richtig gute, professionell gemachte Podcasts mit Bundesligaspielerinnen, die man sich dann auch eben anhört. Aber es ist so random. Du weißt nicht, wer kommt als nächstes. Und die Vorbereitung besteht natürlich jetzt bei mir mittlerweile, wo ich alle Spielerinnen mehr oder weniger habe in meinem Archiv, ja, wo ich weiß, was haben die gemacht, was ist wichtig bei denen aus der Bundesliga. Da telefonierst du halt dann viel vorher. Und da sind die Trainer offener als im Herrenbereich, weil die natürlich eine ganz andere Präsenz haben und die Vertrauensbasis eine andere ist, kann ich mir vorstellen, als im Herrenbereich, wo du ja viel, viel mehr Journalisten hast, die nach Informationen fragen. Das ist im Frauenfußball anders und das ist dann der Vorteil für mich als Kommentator, dass ich da sehr zum Teil wirklich intime Gespräche führen kann mit den Trainern und Managerinnen und Managern über das bevorstehende Spiel, über die Lage. Und das geht dann auch ins Private rein und da ist eine richtig tolle Basis entstanden und das hilft mir sehr in der Berichterstattung. Also auch gestern zum Beispiel, jetzt Köln gegen Essen, da bekommst du dann während des Matches aus Köln von der Seitenlinie eine SMS, warum wurde die Spielerin ausgewechselt? Da ist Steffen Baumgart im Stadion heute und schaut zu, die Kameras fangen den gar nicht ein. Also das sind dann einfach so Kleinigkeiten, nur um das zu belegen, wie gut dann die Beziehung auch da zu den Vereinen ist.
Stark. Jetzt hätte ich vielleicht der ein oder andere Tennis-Freak fragen. Yannick ist ja schön und gut, aber ich bin doch hier, um Tennis zu hören. Ich habe aber bewusst mal mit dem Thema angefangen, weil es auch ein paar Parallelen gibt, was Besetzung von Posten angeht in den beiden Sportarten. Vor 2 Tagen hat die ARD Sportschau versucht, eine Diskussionskultur über Frauenfußball herzustellen, unter anderem mit dem ehemaligen DFB-Präsidenten Theo Zwanziger, und Rainer Kallmund war auch zu Gast. Da will ich gar nicht jetzt zu zitieren, aber es war kommunikativ nicht so, wie man sich das vielleicht aus dem Jahr 2021 wünschen würde. Wer ein paar Ausschnitte sehen möchte, auf was ich mich da beziehe, kann mal auf Twitter auf Maximilian Rieger vom Deutschlandfunk gehen. Der hat da Videoausschnitte gepostet. Was ich aber mal benennen möchte, was ich mir rausgeschrieben habe, eine ARD-Hörfunkrecherche-Befragung hat herausgefunden, dass in der ersten und zweiten Bundesliga in Deutschland nur 4,9% der Posten mit Frauen besetzt sind. Da hat Theo Zwanziger auch eine Nebelkerze gezündet, als die Moderatorin das angesprochen hat und hat gesagt, ja, beim DFB ist es ja aber anders. Dann habe ich mich da auch nochmal, beziehungsweise Maxi Rieger hat da auch mal rausrecherchiert. Im DFB-Präsidium sitzen 17 Männer und eine Frau. Die Präsidenten der Landesverbände sind 17 Männer und 0 Frauen. Im Spielausschuss sitzen 13 Männer und eine Frau. Und in der medizinischen Kommission laut Maximilian Rieger auch 7 Männer und 0 Frauen. Jetzt gab es ja auch, haben wir uns im Vorgespräch drüber unterhalten, über das Zeit Online-Interview von der Nationalhüterin von Almut Schuld, die viele vielleicht auch kennen, durch die Fußball-EM, wo sie Expertin war, auch im deutschen Fernsehen, und sie sehr, 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 sehr gut profiliert hat, top vorbereitet war, und da viel an Profil gewonnen hat, meinem Empfinden zumindest nach, die im Zeit-Interview auf die Frage gesagt hat, die Wahl findet, beziehungsweise im August kandidierte Kapi Bartenburg, ein weiteres Mitglied ihrer Gruppe, als Präsidentin des Berliner Fußballverbandes und verlor. Im März wählt der DFB seinen Präsidenten. Stellen Sie eine Kandidatin auf? Und dann hat Almut Schuld gesagt, die Wahl findet in 3 Monaten statt, doch das Ergebnis ist längst abgemacht. In der vorigen Woche haben sich die Landes- und Regionalverbände öffentlich für Bernd Neuendorf ausgesprochen. Und ich habe ja gerade die Zahlen vorgelesen, wie viele Männer und Frauen in diesen Landesverbänden sitzen, sodass das Problem ein bisschen hausgemacht ist. Ich habe jetzt extra mal ein bisschen ausgeholt, damit alle ein bisschen auf denselben Stand kommen. Und im Tennis haben wir es jetzt tatsächlich so, dass 2 von 4 Grand-Slam-Turnieren Turnierdirektoren Damen sind im nächsten Jahr. Amélie Mauresmo wurde vom französischen Verband jetzt gerade erst eingesetzt. Das ist eine ziemlich große Diskrepanz. Ich habe jetzt sehr viele Infos gegeben, aber als jemand, der sowohl im Tennis beide Seiten beleuchtet und jetzt auch diese Rolle im Frauenfußball spielt. Wie beleuchtest du das? Wie siehst du das? Es ist sehr, sehr schwer.
Wie sehe ich was? Also das waren jetzt sehr viele
Ja, also zum
Themenbereiche.
Beispiel, genau, ich mache es mal konkreter. Ist es ein weiteres Wunschdenken, dass wir in den nächsten 10 Jahren eine Frau an der Spitze vom DFB sehen? Oder eine Doppelspitze zum Beispiel, wie
Ja,
ihr auch
ich
das.
finde auch, also Doppelspitze klingt dann schon besser. Eine Vizepräsidentin könnte ich mir jetzt auch vorstellen. Also da gäbe es ja auch mit Silke Sinning eine gute Kandidatin, die mit Peter Peters zusammenarbeiten würde. Aber sie wurde halt auch nicht nominiert, soweit ich das mitbekommen habe vom Regionalverband. Da liegt ja schon das Problem mit der Nominierung und dem Abstimmungsverhalten. Also das ist schon noch ein weiter Weg. Ich sehe eine Doppelspitze als absolut positiv. Es ist ja, es gibt ja keinen objektiven Grund, warum man ein Geschlecht ausschließen muss aus dieser Diskussion. Also egal, ob du jetzt sagst, alleinige Frauen oder alleinige Männerspitze, warum sollte das so sein? Und so ist auch der gesellschaftliche Weg in Richtung Gleichstellung, Gleichberechtigung und Emanzipation. Und da wird der Sport auch weiter dazu beitragen. Der Fußball ist halt nun mal eine sehr männergeprägte Domäne, so dass es da am längsten dauern wird. Also im Boxen vielleicht noch länger, wenn ich es mal da so anschaue, wer da so alles regiert. Aber im Tennis ist dieser Schritt ja doch schon mal gegangen worden. Du hast Stacey Allister erwähnt, die früher ja WTA-Chefin war, das darf man auch nicht vergessen. Und da sind ja auch Ränkespiele mit dabei, dass bei diesen Funktionärsposten, da sind sehr viele Abhängigkeiten und Interessensgruppen dabei. Deswegen ist es schwer, je höher du in einem professionellen Sport dir das anschaust, desto wie soll ich sagen, unvoreingenommener die Entscheidung zu treffen und die Posten zu besetzen. Dass da ein frisches Gesicht kommt, das ist fast unmöglich. Und Amélie Mauresmo ist ja einen steinigen Weg gegangen, also als Trainerin dann auch nach ihrer Profikarriere, genau, Andy Murray und dann auch, was viele schon wieder wahrscheinlich vergessen haben, Luca Puy. Sie war Trainer von Puy, als der ins Halbfinale kam, Australian Open. Vor 2 Jahren war das erst. Oder vor 3 Jahren, sorry, 2019. Also, die hat sich etabliert auch in der Männerhierarchie. Und deswegen ist das ein logischer Schritt, dass ihr da Guy Forget beerbt.
Hattest du irgendwas gehört, dass sowas kommen wird? Also ich saß in Turin 10 Tage neben Quentin Moyer von der L'Équipe, einer der auch renommiertesten Schreiber im Welttennis, der auch noch, der ist in meiner Altersstruktur, aber schon krass, krass vernetzt und so. Der hat es ganz leicht angedeutet, aber ich habe es dann doch als geglaubt, als es dann publik wurde. Hattest du da irgendwas gehört oder?
Auch nicht mehr als du, nein, das ist ähnlich. Da kommt dann auch nicht so viel raus. Also der Präsident der Franzosen ist ja auch noch nicht so lange dabei, der Gilles Moreton. Und die haben sich da relativ bedeckt gehalten. Es ist ja auch ein Zeitpunkt, wo nicht mehr so viel dann los ist, also
Das stimmt.
in der
Aber es ist
Tennisszene.
trotzdem ein Zeichen, also weil, wie formuliere ich das? Die French Open gelten ja gerade auch noch, was Ansetzung angeht. Also da gab es ja in den letzten Jahren dann auch schon nochmal Kritik, dass es das alles nicht mehr zeitgemäß ist. Vielleicht so als das Turnier, das was bei Gleichberechtigung am meisten hinterherhinkt. Da gab es ja auch mal so diese Halbfinalansetzungen, als es 2 Tage geregnet hatte, die sehr unterschiedlich waren. Ich hatte ja jetzt auch in Prag das Vergnügen, mit Andrea Petkovic über Gleichberechtigung und Sexismus etc. zu reden. Da hat sie das nochmal als Beispiel auch genannt, explizit. Also das ist bei den Spielerinnen durchaus präsent und Thema. Und jetzt ist eine Frau dort an der Spitze. Das könnte ja auch eine Signalwirkung sein. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie das gerade auch mit den neuen Gegebenheiten bei French Open etc. pp. nächstes Jahr laufen wird.
Ja, man darf natürlich jetzt auch nicht zu viel erwarten. Also da
Das
gibt es ja
stimmt.
auch.
Da neige ich dazu.
Ja. Ist ja nicht schlecht im Leben. Nur wer viel erwartet, kann auch was verändern, muss man auch sagen. Aber also ich kann mich übrigens noch gut an dieses Halbfinale erinnern. Ich habe das damals kommentiert mit der Margherita Hondruszowa auf Suzanne Lenglen im Regen. Da waren nur ein paar hundert Zuschauer auch da. Das war ja
2,19, ne? 2,19,
ganz
ja.
schlimm. Ja, ganz schlimm. Ja, wie gesagt, man darf nicht viel erwarten und ich muss jetzt aber auch hinzufügen, Australien hat jetzt gut reagiert und hat jetzt die Damen-Halbfinals in die Night Session verschoben, erstmals seit
Sehr
vielen,
gut,
vielen
dass du es
Jahren.
erwähnst, ja. Gut, dass du es erwähnst.
Ja, und die Herren-Halbfinals sind jetzt nicht mehr auseinandergezogen wie früher. Das war ja früher Donnerstag Night Session, Freitag Night Session, die beiden Halbfinals und dann erst Sonntag das Finale. Also der eine Halbfinalist hatte schon auch einen Vorteil. Das wird dadurch auch behoben. Jetzt spielen die Damen ihre Halbfinals Donnerstagabend hintereinander weg. Also angenehme deutsche Zeit. Morgens ab 9 Uhr. Und die Halbfinals der Herren sind freitags hintereinander weg. Am Einzel der Night Session 1 davor, da ist die Zeit noch nicht bekannt gegeben worden. Also da ist schon eine kleine Veränderung und das hat man ja auch getan, um das Jubiläum der Damenkonkurrenz in Australien zu begehen.
Ja, wir werden das auf jeden Fall beobachten. Ich finde es auf jeden Fall ein großer Schritt. Du hast es ja auch nochmal angesprochen, wenn man sich die Vita einfach von Amélie Mauresmo gar nicht mal so als Spielerin. Sie hat ja auch sehr gekämpft, immer bei den French Open um Anerkennung, bis das geklappt hat. Aber auch als Trainerin, wie sie da Vorreiterin war. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich habe, glaube ich, große Erwartungen. Ich bin mal gespannt, ob zumindest kleine Hebel in Bewegung gesetzt werden und ich hoffe auch vor Ort sein zu dürfen, wenn Corona im Griff sein sollte nächstes Jahr in Paris und dann werde ich das auch mal beobachten. Ich bin sehr gespannt. Wir kommen zu einem anderen Thema. Wir haben Dezember und in einem Monat, am 17. Januar, gehen die Australian Open raus. Vor kurzem ist die Meldeliste rausgekommen. Das ist erstmal nur provisorisch, also da kann sich natürlich noch was ändern, ne? Also jemand, der noch nicht sicher ist, ob er spielen möchte, der meldet natürlich provisorisch. Kann auch sein, dass da noch die eine oder andere Absage kommt. Novak Djokovic steht auch auf dieser Meldeliste, um den es ja am meisten Diskussionen gibt, ob er denn spielt oder nicht, was er bislang offen gehalten hat. Sein letzter öffentlicher kommunikativer Auftritt war nach dem Ausscheiden beim Davis Cup, wo er gesagt hat, zeitnah werdet ihr von mir hören. Das ist jetzt auch schon, wie lange ist es eigentlich her? Schon 2 Wochen wieder? Ja. 2 Wochen? Ja, ich glaube schon. Ungefähr.
Richtig.
Ja, 2 Wochen. Da hat er nicht mal das Finale gespielt, also schon ein bisschen länger als 2 Wochen her. Vor 2 Wochen, also am vorletzten Wochenende war das Finale. Genau. Ich will gar nicht groß spekulieren. Ihr kennt das hier. Sascha Osmo war auch zu Gast. Nach all dem, was ich weiß, ich kann relativ klar sagen, mich würde es überraschen, wenn Novak Djokovic in Australien antreten wird. Ich bin eher gespannt darauf, wie die Kommunikation aussehen wird. Ich glaube, dass seine menschlichen, gesundheitlichen Überzeugungen größer sind als sein ohnehin schon großer Wettkampfgeist und der Wunsch nach dem Grand Slam-Rekord. Ich lasse mich aber natürlich gerne auch eines Besseren belehren. Das ist nur jetzt meine subjektive Meinung, die zustande kommt aus meinem Wissen und ein paar Gerüchten, die ich gehört habe. Aber was eher interessant ist, beziehungsweise du darfst gerne auch was dazu sagen, wenn du möchtest, bevor ich weitergehe, wie du die ganze Situation siehst. Du hast auch den Davis Cup natürlich begleitet, seinen Willen für Serbien zu spielen. Das ist ja sehr, sehr vielschichtig, dieses Thema.
Ja, also aus nächster Nähe habe ich ihn sogar sehen dürfen, weil ich in Innsbruck vor Ort sein durfte, um das dort zu kommentieren, Deutschland gegen Serbien, an diesem Samstag vor einigen Wochen schon. Und dann kam ja Viertelfinale von den Deutschen Dienstag und die Serben sind ja als Gruppenzweiter auch weitergekommen und sind dann erst später ausgeschieden. Also das war schon recht spannend zu sehen, wie Djokovic auch auftritt. Und zu dieser Impfdiskussion, was du gerade gesagt hast, ich bin mir nicht so sicher, ob Djokovic nicht doch antreten wird, ehrlich gesagt. Er ist doch immer auf der Suche nach historischen Bestmarken und Erfolgen. Und ich weiß, dass die allgemeine Meinung dahin geht, zu sagen, er wird es nicht machen, aus seinen gesundheitlichen Überzeugungen heraus. Trotzdem, also es würde mich nicht überraschen, wenn er spielt.
Gestern habe ich auch gelesen, gestern kam die offizielle, wie soll ich das sagen, also es wurde publik gemacht, was man machen muss, wenn man ungeimpft dort antreten will. Also man muss 2 verschiedene Gremien überzeugen, unter anderem vom Staat, dann nochmal so ein Health Department etc. Ich habe es jetzt nicht vorlegen, ich habe es jetzt nicht auch nochmal rausgeschrieben, deswegen möchte ich nicht zu viel sagen, ich habe es gestern nur überflogen. Also es gäbe eine ganz kleine prozentige Wahrscheinlichkeit, wenn man das irgendwie hinkriegt. Da möchte ich mich jetzt aber nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist genau die Frage, die du ansprichst. Was ist größer? Also welche Überzeugung ist größer? Aber da wir nicht an der Quelle sitzen, möchte ich gar nicht so groß spekulieren. Wir werden es hoffentlich bald erfahren, weil er muss ja irgendwann auch hinreisen. Und da
Ja,
wäre
gut,
ja auch noch
mehr.
ein ATP Cup, was ja auch nur im Tennis so ist, das irgendwie 25 Tage nach dem Ende des Davis Cup geht einfach am anderen Ende der Welt ein neuer Teamwettbewerb los. Und das, weißt du, was wirklich lustig ist? Im Januar werden mir dann so normale Sportfans per WhatsApp schreiben, Freunde von mir, Yannick, was ist das denn jetzt? Also, Davis Cup haben wir verstanden. Okay, du hast uns das auch erklärt mit Reform. Deutschland war im Halbfinale, schön und gut. Aber warum spielen die jetzt schon wieder eine Weltmeisterschaft? Und das ist das, was ich auch immer kritisiere. Wir im Tennis haben schon Probleme, das irgendwie alles zu bewerten. Und dann ist da schon wieder ein Teamwettbewerb. Und welche Wertigkeit hat das? Und die normalen Sportfans, die wir vielleicht auch wieder zum Tennis bekommen wollen, die sind ja komplett überfordert damit. Also, das gibt's. Also, sag mir mal eine andere Sportart, in der zwei WMs innerhalb von 25 Tagen stattfinden. Also,
Boxen.
ja, okay. Touché.
Aber weil die verschiedene
Touché.
Verbände haben.
Ja, voll.
Ja, dann, nee, es war nur Spaß. Also natürlich gibt es es nirgends. Übrigens zu dieser Ausnahmeregelung noch mal kurz zurück.
Ja, gerne.
Also du kannst mitspielen, wenn du nicht doppelt geimpft bist in Australien, wenn du eine, also im Wortlaut heißt es, if a player has a history of allergic reaction to all approved COVID-19-Impfstoffen. Also das, ich weiß nicht, wie man das belegt, aber vielleicht ist das ja auch der Fall bei ihm. Und deswegen, das würde dann schon reichen. Also, das ist dann die medizinische Geschichte. Aber gut, jetzt zu dem
Ja, sagen wir mal so,
WM-Dingens. Ja.
ein Spieler in der Kategorie Novak Djokovic hat natürlich die finanziellen Ressourcen und die Kontakte natürlich auch alle Hebel in Bewegung zu setzen, alles möglich zu machen, um sowas zu bekommen, wenn es wirklich so sein sollte. Alles andere wäre jetzt Unterstellung. Aber ich bin gespannt. Also rein aus sportlicher Sicht muss ich ganz klar sagen, fände ich es toll, wenn er spielt. Ich kenne ja auch die Deutschen. Angenommen, Alex Zverev ruft da jetzt eine Weltklasseleistung ab und gewinnt irgendwie die Australian Open und Roger Federer ist nicht da, Novak Djokovic ist nicht da und Rafa Nadal ist vielleicht noch nicht bei 100% und Australian Open ist ja jetzt auch nicht das Turnier, was er sehr oft gewonnen hat. Einmal, glaube ich nur. 2-9, würde ich jetzt aus dem Kopf sagen, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Jedenfalls nur einmal. Und dass dann die Deutschen direkt sagen, ja, jetzt hat er einen Grand Slam gewonnen, aber die Top 3 waren ja gar nicht da. So. Also rein aus, bin ich sportlich. Ja, du kennst doch, du weißt doch, wie es läuft. Das sagen nicht wir, aber
Natürlich.
so. Das sagen dann wieder meine WhatsApp-Kontakte. Ja, ist ja schön und gut, dass er das gewonnen hat. Nee, aber ich fände es natürlich für die Wertigkeit toll, ne? Wenn da die Elite komplett am Start ist. Und wenn er ja am Start ist, können wir auch davon ausgehen, dass er bei 100% ist und dann ein Contender ist bei seinem Lieblingsturnier, ne? Mehr als ein
Ja.
Contender natürlich.
Ja, es wäre auch schade, wenn er nicht mitspielt, wirklich. Also man mag über Djokovic denken, was man will, aber er ist ein fantastischer Sportler und wer weiß, vielleicht hat er wirklich auch gesundheitliche Probleme mit Impfstoffen. Ich denke, da darf man sich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen,
Genau.
nur weil er so prominent ist. Das ist doch eine sehr persönliche Entscheidung. Das kennt ja mittlerweile jeder aus dem eigenen Familien- und Freundeskreis. Aber deine ursprüngliche Frage ging ja auch in Richtung ATP Cup und Davis Cup. Und ich finde das auch schwierig, das zu unterscheiden für jemand, der sich nicht auskennt. Der Begriff Davis Cup hat eine historische Relevanz. Und auch wenn jetzt das Format verändert wurde, auch zu Ungunsten der Spieler, muss ich sagen, für den Zuschauer ist das Davis Cup Format schon auch sehr spannend. Also ich habe selber an mir gemerkt, ich war auch sehr kritisch dem Ganzen gegenüber. Aber das hat schon was, wenn du nur zwei Einzel hast und dann ein Doppel. Und wenn du dann mit den Deutschen ein bisschen mitfieberst und weißt, du hast ein sehr gutes Doppel am Start mit Krawitz-Pütz und es langt schon ein Einzelpunkt irgendwie, also das hat schon auch eine Faszination.
Voll. Mich hat's ja
Ja,
auch, ich muss ja auch sagen,
ja.
mich hat's ja auch noch
Ja,
gekriegt.
schau
Ist ja auch okay, ist ja auch okay.
her.
Und darum geht es mir auch nicht. Der Wettbewerb jetzt an sich, der Zeitpunkt ist nicht gut. Ja, die müssen irgendwie kämpfen, dass sie da aus Ende November rauskommen. Das ist ja auch schon mit den ganzen Herausforderungen, die es im Welttennis gibt, mit ITF, ATP, WTA und den Interessen schwierig. Aber mir geht es jetzt halt wirklich nur um den Fakt, dass halt die Saison gibt einen Cut. Jeder macht kurz Pause, jetzt werden wieder Showturniere gespielt, die anderen machen ihre Saisonvorbereitung und dann reist du nach Australien und spielst direkt wieder unter deiner Flagge so einen Teamwettbewerb. Und das ist halt irgendwie nicht erklärbar für mich. Das ist das Problem. Und das liegt ja einzig und allein daran, dass ATP ein Süppchen kocht und ITF ein Süppchen kocht. Dave Hegarty wurde auf einer Pressekonferenz, bei der ich saß, in Prag, also beim Billie Jean King Cup, Da hat Billie Jean King ihn auch noch, ist ihm helfend zur Seite gesprungen, indem sie gesagt hat, Dave Haggerty hat probiert, die Billie Jean King Cup und die WTA Finals am selben Ort austragen zu lassen, damit mehr Top-Spielerinnen beides spielen können, also nacheinander austragen lassen können. Das war ja dann in Mexiko und die WTA Finals und der Billie Jean King Cup in Prag, dann auch mit Höhe und Reise. Und dass das halt nicht geklappt hat, wegen den verschiedenen Interessen. Exakt dasselbe kann man ja auch dann auf diese Problematik übertragen. Und das sehe ich einfach total undeutlich, dass wir da irgendwie in naher Zukunft Konsens finden mit diesen verschiedenen Parteien. Und das ist so schade, weil die sich gegenseitig ins Bein schießen und es immer schlecht sein wird für die Außendarstellung vom Tennis. Und ich rede jetzt nicht davon, wir haben einen harten Kern von Tennisfans, die werden Tennis immer lieben. Ich rede davon, und das wissen hier die HörerInnen auch nach 60 Folgen, dass ich ein Kämpfer dafür bin, dass normale Sportfans öfter Tennis gucken und den Tennissport ernst nehmen können und die Wertigkeit verstehen. Und das ist ohnehin schon so schwer. Und das wird dadurch nochmal schwerer gemacht.
Klar. Und da ist auch das Format natürlich vom Davis Cup auch schräg mit drei verschiedenen Austragungsorten dann. Und dann reisen plötzlich die Teams dann an nach Madrid, aus Innsbruck, aus Turin, müssen sich auch umstellen. Das war auch nochmal ein Aspekt für die Deutschen, dass sie da plötzlich ganz frisch in Madrid waren und die Russen waren halt schon länger dort. Das ist ja auch ein Riesenvorteil gewesen. Die Höhenlage und so weiter. Ja, ich kann dir jetzt keine Lösung präsentieren, sonst wäre ich natürlich schon längst im Gremium von ATP und ITF eingeladen worden.
Toll.
Ja, ja.
Was machst du hier eigentlich?
Ich schlage den Hopman Cup vor.
Ja, der ist doch auch, warte mal, das habe ich jetzt gar nicht notiert. Der kommt doch auch wieder in Frankreich, oder? Nizza oder sowas? Was war da? Irgendwas habe ich gelesen vor ein paar Tagen. Irgendjemand hat sich die Rechte gesichert, glaube ich.
Ach Gott, man blickt ja kaum mehr durch. Also.
Nee. Kann ich jetzt auch, müssen wir in der nächsten Folge klären, habe ich nicht, ich habe es irgendwo gelesen, ich glaube, die Franzosen haben sich irgendwas gesichert. Der ist ja auch sehr beliebt, aber...
Ja, ich fand den auch toll, also durfte ihn auch kommentieren mit Zverev Kerber, also das war ja glänzend und Federer Bencic, ja, das war ja super, also bitte, macht auch Spaß, aber ist natürlich auch, muss man auch sagen, ein bisschen Show dabei, diese Mixed-Geschichten sind ja nur auf Grand Slam.
Voll. Aber sie haben es total ernst genommen. Ich habe das Finale ja damals auch geguckt. Mhm. Da gab es auch diesen einen Ballwechsel, wo Federer und Kerber sich mit der Vorhand duellieren und Kerber dann noch in so klassischer Kerber-Manier nach vorne stürmt und diesen Passierschlag schaufelt. dieser eine Ballwechsel, ja. der wird immer in den Highlights gezeigt. Das ist ja auch, da sind wir beim, das ist dasselbe Thema. Wertigkeit von Tennis zu zeigen, dass die Top-Damen in so Mixed mithalten können mit Herrenaufschlägen und so. Wir erinnern uns an Serena Williams, die Asse geschlagen hat in Wimbledon gegen Herrenspieler. Das ist halt auch ein Alleinstellungsmerkmal, so dass du das so duellieren kannst. Wir sehen Mixed-Staffeln in der Leichtathletik, die gut ankommen. Oder wo ist das? Im Rodeln gibt es sowas ja auch mittlerweile.
Ach ja, wusste ich gar nicht. Okay.
Ja, also dass die halt so nacheinander, ne? Also eine Frau fährt, ein Mann fährt, ein Zweier fährt so. und dann okay. werden die Zeiten addiert, glaube ich. Aber das ist jetzt nicht mein Metier, nicht, dass ich was falsch sage. Ich habe es auf jeden Fall schon mal gesehen.
Ja, in Biathlon haben wir das auch.
Ja. Das sind alles Sachen, die ja irgendwie einen neuen Dreh geben und wo Tennis prädestiniert für wäre.
Ja, ja, das stimmt. Aber dann muss ja jeder nur mal in seinen eigenen Club denken, wie oft er mit Mixed mit dabei ist. Oder dann doch lieber mit gleichgeschlechtlichen Partnern und Partnerinnen spielt. Ist da, ja. Du, das ist so ein weites Feld und kann man jetzt gar nicht so verallgemeinern alles.
Voll.
Die Grundsatzfrage war ja das Datum. Das ist Davis Cup und WM oder ATP Cup. Und da bin ich der Meinung, dass man eigentlich das entzerren muss und den Davis Cup höher hängen muss. Man sollte wieder auf ein Format gehen, das für alle verständlich ist und das dann auch einen Höhepunkt des Tennisjahres darstellt.
Ja, weil, wie du schon gesagt hast, der Hopman Cup, der sonst immer am Anfang des Jahres so der Aufgalopp war, den haben zwar die Profis ernst genommen, aber es hatte ja doch immer noch so einen Showcharakter und es war sehr gelöste Stimmung down under und es wurde viel gelächelt und so. Und der ATP Cup ist ja jetzt schon so, dass die Spieler den total ernst nehmen, weil wir sind auch wieder kurz vor den Australian Open, aber es gibt Preisgeld, es gibt Weltranglistenpunkte etc. pp. Der Wettkampf an sich nehmen die Spieler ja ernst, rein schon aus finanziellen und Punktemotiven. Ne?
Ja, richtig.
Von daher kann man das auch nicht eins zu eins vergleichen. Aber du hast vollkommen recht, weites Feld und wir kürzen es wieder ein bisschen ab. Noch mal ganz kurz zu den Australian Open zurückzukommen, weil du ja auch gesagt hast, es ist kein einfaches Thema, es ist eine persönliche Entscheidung. Da werfe ich mal Pierre-Hugo Herbert ein, den ist ja ein Doppelspezialist. Na, er kann auch sehr gut Einzel spielen, aber er hat auf jeden Fall große Erfolge im Doppel gefeiert.
Da bist du beim Thema. Entschuldige, Janik, dass ich dich unterbreche bei Pierre-Hugo Herbert. Er war ein sehr guter Einzelspieler und er ist nicht mehr in den Top 100 und er muss wohl oder müsste Qualifikation spielen im Einzel. Und auch das ist ein Punkt, warum er abgesagt hat. Nicht nur, weil er nicht geimpft ist.
Stimmt. Ich wollte nur kurz nochmal zitieren. Ich zitiere in der L'Equipe eine persönliche Entscheidung von mir, nicht geimpft zu werden. Mhm. Und er ist sich nicht sicher, wie er in Zukunft seinem Beruf nachgehen kann und glaubt, dass es große Konsequenzen für ihn hat, wenn er sich nicht impfen lässt. Nochmal darauf zurückzukommen, dass ich neben Quentin saß im Pressezentrum. Er hat mir gesagt, dass Herbert der einzige Top 200-Spieler der Franzosen ist, der nicht geimpft ist, sowohl bei Herren als auch bei Damen. Und dass sein Vater wohl großen Einfluss auf ihn hat bei dieser Thematik, der dort einfach andere Ansichten hat und deswegen nicht geimpft ist. Ich habe ihn nämlich auch mal kennengelernt. Das ist ein sehr reflektierter, netter junger Mann, der ja auch perfekt Deutsch spricht, weil er in Elsass aufgewachsen ist und sogar auf der deutschen Seite in der Oberstufe in der Schule war. Mein ehemaliger Kollege Christian Albrecht Warschel beim Tennismagazin hat auch mal ein Interview mit ihm gemacht, hat auch nur Positives berichtet. So, da sieht man den Einfluss auch von Familie. Das ist jetzt einfach so, aber ich wollte ihn einfach mal als Beispiel nennen, derer, die auch nicht auf der Meldeliste stehen.
Ja.
Aber wie du schon, du sagst vollkommen richtig, natürlich, er ist Doppelspezialist, dafür gibt es weniger Geld, dann muss man extra nach Australien fliegen, es gibt keine Sicherheit, dass er in der ersten Runde beim Herreneinzel steht, wo er dann 60.000 australische Dollar nochmal auch sicher hat. Das sind natürlich auch Gründe, da hast du vollkommen recht.
Ja. Er ist auch Vater, darf man auch nicht vergessen, spielt auch eine Rolle, will man weg von der Familie. Und ob er sich jetzt, warum er sich jetzt nicht hat impfen lassen, das kann ich nicht beurteilen. Aber er sagt ja auch selber, dass er weiß, dass es ein Problem ist. Auch in den USA kann er nicht einreisen, Österreich. Wie das dann weitergeht bei ihm, vielleicht hört er ja auch auf. Wer weiß, mit 30 Jahren kannst du auch nochmal was anderes machen. Er hat ja in Straßburg auch das Turnier mitgemacht, immer als Organisator seit 2 Jahren. Also der hat sich schon auch anders orientiert und da im Elsass ist es ja auch sehr schön zu leben. Also ich war erst vor kurzem dort und herrliche, herrliche Gegend.
Voll. Sein Doppelpartner respektiert das auf jeden Fall. Nicolas Mahut, auch ebenfalls in der L'Equipe zitiert worden, dass er das respektiert. Was soll er auch sagen? Die sind natürlich persönlich befreundet. Er wird den jetzt nicht öffentlich abkanzeln. da mal den Bogen zu schlagen. Wir haben mittlerweile Tag 47, an dem Peng Shuai öffentlich nicht mehr auftritt, eventuell in Hausarrest ist. Man weiß es ja nicht genau. In China und Nicolas Mahut hat ein Challenger-Turnier in Frankreich und hat sie öffentlich eingeladen, dort die Trophäe irgendwie zu präsentieren nächstes Jahr. Ob das alles so klappen wird, steht in den Sternen. Das Thema wird natürlich auch in Australien omnipräsent sein. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie mit den anderen chinesischen Spielerinnen so kurz vor den Winterspielen umgegangen ist. Ich habe dir vorher noch mal einen Artikel geschickt von der SZ. Ich habe ihn heute Morgen erst gelesen, den jemand geschrieben hat, der, glaube ich, nicht aus dem Sport ist, aber es war ein sehr interessanter Artikel über die Rolle von Roger Federer mit der Überschrift "Und er schweigt". Er hat sich während den ATP-Finals im italienischen Fernsehen, in der italienischen Version von Sky, sehr, sehr vorsichtig geäußert und seitdem seine sozialen Kanäle komplett ignoriert. Und ich fand den letzten Absatz total interessant, den möchte ich euch auch kurz präsentieren. Was im Übrigen nicht nur für Roger Federer gilt, sondern für das gesamte Herrentennis, Herrenprofitennis. Zwar ist die Tennisspielerin kurzzeitig in Videos zu sehen gewesen, soll aber nach allem, was bekannt ist, weiter unter Hausarrest stehen. Anders als die Frauenorganisation WTA lehnt der Männerbund ATP einen China-Boykott ab. Was wenig verwundert, denn an jener ATP-Tochterfirma, welche die Fernsehrechte an den Turnieren vermarktet, ist die Firma Shanghai Yus Event Management mit 10% beteiligt. Und sie gehört wiederum zur Shanghai Yushi-Gruppe Roger Federers Geschäftspartner im Fall Hang Su. Das ist der letzte Absatz des Textes. Ihr habt den Text jetzt ja nicht gelesen. Davor wurde im Text groß erklärt, welchen Einfluss und welche Werbedeals Roger Federer mit der Region rund um Hang Su hat, etc. Da sieht man also, wie da die Verflechtungen sind. Wusste ich selbst nicht, also war mir so nicht bewusst und wirft auch nochmal einen anderen Blick auf die Entscheidung der ATP, nicht so robust zu reagieren wie die WTA. Fand ich total spannend und gibt der Ganzen auch nochmal eine andere Dimension und was da dann auch nochmal an Geld und Roger Federer, auch wenn er jetzt mit 40 gerade nochmal eine OP gemacht hat und gerade nicht tennismäßig präsent ist, ist und bleibt ja noch so das Aushängeschild, ne? Ganz, ganz kompliziert.
Ja, also der Autor heißt übrigens Uwe Ritzer und ist schon seit vielen Jahren als Investigativjournalist unterwegs bei der Süddeutschen Zeitung, ist auch da schon ausgezeichnet worden, mehrmals. Also der schreibt das nicht dann einfach aus Jux und Tollerei, der hat dann sicherlich auch sehr, sehr gut recherchiert. Aber das belegt ja auch, was wir vorhin bei dieser Damendiskussion besprochen haben.
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitik-Bereich.